am Kreuz kann ich deine Gnade sehen. Ich habe es gerade so gedacht, wir haben es gut hier in Bayern, oder? Wisst ihr, was ich meine? Überhaupt gut, natürlich, klar, aber auch aus einem besonderen Grund. Wir haben in verschiedenen Bundesländern schon gelebt, als Familie. Baden-Württemberg angefangen, dann Hessen, dann Rheinland-Pfalz und dann Bayern. Aber in Bayern ist eine Sache schon ganz besonders. Man begegnet, man sieht so viele Kreuze, genau, so viele Kruzifixe, so rum, man so unterwegs ist. Und jetzt kommt es darauf an, was man da so draus macht. Ne? Denkt man ja, gut, ist noch übrig geblieben von früher irgendwie, ne? Hat keiner beseitigt oder ist vielleicht, ja, es ist ja eine Diskussion in unserem Land, müssen die Kreuze weg. Ne? Also aus gewissen Räumen und so, ist gar nicht so ganz verkehrt wahrscheinlich. Ich habe mich so erinnert, Aschaffenburg ist ja auch Bayern, obwohl fast in Hessen schon. Da gab es so einen Weg, den ich gerne gejoggt bin. Und da gab es auch so ein Denkmal, auch mit einem Kreuz, mit einem Kruzifix. Und da bin ich immer wieder stehen geblieben oder habe mich auch mal hingesetzt zwischendurch und habe das wirklich so gesagt, oft so, na hallo Jesus, ich bin wieder da, ne? Können wir was besprechen, was hast du mir zu sagen, was kann ich mit dir reden? Das ist mir so eingefallen beim Vorbereiten auch dieser Predigt. Was bedeutet für uns so ein Kreuz, wenn man so auf dem Weg ist? Was macht die Kraft dieses Kreuzes aus? Ist es einfach dieser Stein oder dieses Holz, dieses Symbol? Oder was ist es eigentlich? Kruzifix heißt ja ans Kreuz geheftet. Also Christus ans Kreuz geheftet, Kruzifix, also Darstellung des an Kreuz genagelten Christus. Wir haben auch ein Kreuz hier ohne den Korpus, ohne Christus dran. Hinweis war ja schon auferstanden. Ihr habt wahrscheinlich alle mitgekriegt, letztes Jahr große Diskussion, hier in Bayern auch Kreuzerlass. In allen öffentlichen Räumen sollen wieder Kreuze hängen. Da gab es eine Riesenkreuzdebatte, die ist noch nicht abgeschlossen. Ich weiß auch nicht, wie es letztlich ausgegangen ist. Meine Frage ist jetzt nicht, wie stehst du zum Kreuzerlass, das wäre auch noch interessant, sondern wie stehst du zum Kreuz oder zum Kruzifix? Was bedeutet dir so ein, was bedeutet dir dieses Zeichen? Und es kann ganz unterschiedlich sein, auch jetzt hier an diesem Morgen. Ich höre es manchmal so raus, also für den einen ist es ein Hinweis, ein Zeichen, Christus ist für mich gestorben und auch das Wissen dann erlebt, er ist für meine Schuld gestorben und durch seinen Tod kann ich neues, ewiges Leben bekommen. Also ein Ausdruck des Glaubens, ein Zeichen des Glaubens. Aber was ich auch beobachte hier, also in Bayern oder überhaupt wahrscheinlich, dass für manchen ist dieses Kruzifix ein Götze, ein Zeichen des Unglaubens. Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen, ich will euch das ein bisschen erklären, auch begründen noch. Ich habe zu Christus keine Beziehung und Gott ist mir eigentlich auch egal, aber dieses Kreuz bleibt in meinem Haus. Es bringt mir vielleicht Glück. Wenn ich das Haus so habe ich vielleicht Unglück. Da wird dieses Kruzifix, da wird so ein Kreuz, kann zum Götzen werden. Und ich werde euch das nachher im Alten Testament auch noch ein bisschen beschreiben, was damit gemeint ist. Also ist es mal eine Beziehung zu diesem Christus, der als Symbol, wo das Kreuz als Symbol steht, ist es mal eine persönliche Beziehung, das Wissen, was er getan hat? Oder ist es einfach so, verbinde ich damit eine Magie? Von diesem Kreuz geht irgendwas aus, von diesem Holz oder von diesem Stein, das helfen muss, wie so ein Talisman. Hänge ich denn in mein Auto vielleicht? Es hängen so viele Kreuze in Autos, wo ich überzeugt bin, dass die Leute keine Beziehung zu Christus haben. Aber es kann helfen. Der eine macht einen Hufeisenkreuz vorne drauf, der andere macht ein Kreuz dran. Also das einfach mal zum Nachdenken. Wie ist deine Stellung? Wie stehst du zum Kreuz, zum Kruzifix? Einfach mal drüber nachdenken. Wir starten mal rein in die Bibel, in das Wort Gottes und ich finde es so fantastisch, wie Jesus mit Menschen gesprochen hat. Da kommt einer zu ihm nachts. Warum weiß ich nicht, wer da tags keine Zeit gehabt hat, oder Jesus nicht, oder er wollte es einfach nicht so zeigen. Der kommt zu ihm und sagt, Mensch, du bist ein großer Lehrer in Israel. Das war so der Smalltalk, ne? Und Jesus hatte keine Lust auf Smalltalk und keine Zeit. Kennt ihr das? da kommt jemand zum Gespräch und du redest, du hast eine Stunde Zeit und du redest 50 Minuten über irgendwas und in den letzten 10 Minuten kommt das, was eigentlich gesagt werden soll. Und dann ist die Zeit eigentlich schon vorbei. Und Jesus geht direkt drauf los. Das war der Nikodemus, ein angesehener Theologe in Israel, einer, der es ernst gemeint hat mit dem Glauben, dem es wichtig war und der Jesus beobachtet hatte und schon gemerkt hat, da ist was Besonderes an ihm. Und wahrscheinlich wollte er einfach wissen, wer ist dieser Mann, der da Wunder tut, der Zeichen tut, das sagte er auch. Und Jesus schaut ihm ins Herz und er kommt gleich auf was ganz anderes zu sprechen. Er kommt darauf zu sprechen, dass er sagt, wenn du neues Leben willst, musst du von neuem geboren werden. Und das geht so und so. Und dieses Gespräch, da nehmen wir jetzt ein Stückchen raus aus dieser Unterhaltung, wo es letztlich darum geht, wie kann ein Mensch das Reich Gottes sehen, wie kann ein Mensch sehen, erkennen, überhaupt, was Gott in dieser Welt tut. Oder ganz wichtig, ganz am Ende, wie kann ein Mensch in den Himmel kommen? Wie denkst du, dass du in den Himmel kommst, wenn du diese Erde verlässt? Was kannst du dafür tun? Was hast du dafür getan? Und das geht es hier. Und Jesus sagt, es muss einer vom Neuen geboren werden, dass es Reich Gottes sehen kann. Wie geht das? Wie funktioniert das? Von oben geboren werden. Wir steigen ein in Johannes 3, Vers 14. Was ich jetzt erzählt habe, geht so voraus. Jesus redet zu Nikodemus, indem er eine Frage beantwortet, die Nikodemus gar nicht gestellt hat zunächst, aber wahrscheinlich in seinem Herzen noch gestellt hat. Das ist Weisheit, das ist verbunden sein mit Gott durch Gottes Geist. Johannes 3, 14. Da sagt Jesus zu diesem Nikodemus, der kannte ja das Alte Testament wahrscheinlich auswendig. Und deshalb zitiert er das auch hier an dieser Stelle. Mose richtete in der Wüste den Pfahl mit der bronzenen Schlange auf. Genauso muss auch der Menschensohn erhöht werden, damit alle, die sich am Glauben an ihn wenden, ihm zuwenden, durch ihn ewiges Leben bekommen. Und dann kommt ein bekannter Vers für viele von uns. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen einzigen Sohn gab und so weiter. Wir schauen uns diese Verse mal an. Wie Mose in der Wüste den Pfahl mit der großen Schlange erhöht hat, die der aufgerichtet hat. So hat Gott es auch gemacht. Jetzt habe ich hier ein Bild. Was will ich damit ausdrücken? Also, da sitzen die zwei, für die ich hier gerne mal, für die das nicht sehen können, da sitzen zwei Angler. Die eine Angel ist im Wasser und zwischendrin ist kein Wasser und daneben ist wieder Wasser und einer hat die Angel im Wasser und der andere nicht und sagt, das finde ich gar nicht lustig, Mose. Warum dieses Bild? Das ist ein Bild, wo es sich bezieht auf den Durchzug durch das Rote Meer, wo Gott das Rote Meer geteilt hat, das Volk durchziehen kann. Warum dieses Bild? Du verstehst es nur, wenn du die Geschichten des Alten Testamentes kennst. Und so ist es ganz viel im Neuen Testament. Wenn du das erste Testament nicht kennst, was dem Neuen vorausgeht, dann verstehst du ganz vieles gar nicht. Es fängt nicht bei Matthäus an. Und deshalb kannst du überhaupt nicht lachen, wenn du das nicht weißt, auf was da bezogen ist, dass das nicht lustig finde, dass Mose jetzt das Meer teilt und seine Angel einfach im Leer wissen, da keine Fische sind. Also das Bild kann ich vergessen. Wichtig ist mir an der Stelle einfach zu merken, es ist wichtig, das ganze Wort Gottes einfach zu sehen. Und deshalb bezieht sich Mose auch hier bei Nikodemus, der das kannte, der hätte hier gelacht, der das kannte, bezieht er sich aufs Alte Testament. Eine bekannte Geschichte für ihn, vielleicht auch für viele von uns. Ich lese sie uns mal vor, 4. Mose 21 wird das beschrieben, auf was sich Jesus bezieht. Und durch diese Geschichte, die Jesus hier erwähnt, wird uns ganz klar am Schluss, was Jesus eigentlich gemacht hat und wie wir von Neuem geboren werden können, wie wir in den Himmel kommen können, wie wir ein neues Leben bekommen können. 4. Mose 21, ab Vers 4. Da ging voraus, das ist vielleicht noch wichtig zu wissen, Gott hat das Gebet, das Volk hat gebetet, es war in Gefahr, bedroht durch ein anderes Volk, es hat gebetet und Gott hat Sieg geschenkt über dieses Volk. Die waren also so im Siegesrausch, der war gerade vorbei, gerade verklungen, das Siegesgeschrei und dann kommt folgende Szene. Als die Israeliten vom Berg Hor aus weiterzogen, also nach diesem großen Sieg, wandten sie sich zunächst nach Süden in Richtung Schilfmeer, um das Gebiet der Edom wieder zu umgehen. Jetzt aber unterwegs, also der Sieg ist noch nicht so richtig verklungen in den Ohren, aber unterwegs verlor das Volk die Geduld und sie beklagten sich bei Gott und bei Mose: Warum habt ihr uns aus Ägypten weggeführt, damit wir in der Wüste sterben? Hier gibt es weder Brot noch Wasser und dieses elende Manna, also dieses Brot im Himmel, hängt uns zum Hals raus. Und das hatten sie auch gebeten, Gott hat es ihnen gegeben. Also das Volk hat Gebetserhöhung erlebt, ganz grandios, Sieg. Und sie ziehen weiter aus Ägypten, befreit aus der Knechtschaft damals. Und sie verlieren die Geduld und sie klagen sich und das steht hier bei Gott und bei Mose. Also sie klagen ihn nach oben: Gott, du, wie kannst du uns da mit uns so umgehen? Warum habt ihr uns aus Ägypten weggeführt? Und das war ja das Schreien aus der Sklaverei, haben sie völlig vergessen wieder. Und was macht Gott? Da schickte der Herr zur Strafe giftige Schlangen unter das Volk. Und viele Israeliten wurden gebissen und starben. Das war das Gericht Gottes über diese Anklage gegenüber ihm und Mose, seinem erwählten Führer des Volkes. Und dann kommen die Leute zu Mose und sagen: Herr Sieben, es war nicht recht, dass wir uns gegen den Herrn und gegen dich aufgelehnt haben. Leg doch bei dem Herrn ein Wort für uns ein, damit er uns von diesen Schlangen befreit. Also die merken: Okay, das ist tödlich, was wir jetzt hier veranstalten. Jetzt müssen wir unseren Priester, auch in dem Falle den Mittelsmann, einfach zu Gott beauftragen, dass er Gott bittet, dass das aufhört mit diesen Schlangen. Und was macht Mose? Ich finde es einfach gut immer wieder. Er sagt nicht: Hey Leute, ihr seid selber schuld. Jetzt habt ihr das so gewollt, ihr habt gemotzt und geklagt und jetzt tragt einfach die Konsequenzen. Nein, Mose sagt, oder er steht geschrieben: Mose betete für das Volk und der Herr sagte zu ihm: Fertige eine Schlange an und befestige sie oben an einer Stange. Wer gebissen wird, soll dieses Bild ansehen, dann wird er nicht sterben. Da machte Mose eine Schlange aus Brot und befestigte sie an einer Stange, wer gebissen wurde und auf diese Schlange sah, blieb am Leben. Wer auf diese Schlange sah, blieb am Leben. Also das Volk stellt sich gegen Gott und Mose. Gott schickt diese Schlange, viele sterben. Erinnert vielleicht manche, die das Alte Testament jetzt schon ganz gut kennen, vielleicht ans Paradies, an Adam und Eva, wo der Mensch, die ersten Menschen, sich gegen Gott stellen, verführt durch die Schlange. Gott wird schlecht geredet. Folge ist Auswurf aus dem Paradies, Trennung von Gott, Sünde, der Tod kommt in die Welt. Also kann man ganz schön parallel auch sehen, was da passiert. Wir kommen wieder zurück zu unserer Geschichte. Das Volk bereut in Todesangst, Mose betet und Gott zeigt einen Ausweg. Ich finde an Mose so genial an dieser Stelle auch, dass er Gott aufs Wort gehorcht. Und es war ja also viel Zeit zur Diskussion, ne, weil die Leute sind ja gestorben, die waren ja gebissen und Mose gehorcht aufs Wort, er diskutiert mit Gott nicht rum, wo soll ich jetzt dieses große Ei kriegen oder diese Stange, warum eine Stange kannst du auch so machen, ohne diese Schlange, da dich da aufhängen soll. Kein Zweifel, er macht es. Und dann steht so ganz schlicht am Ende: Wer auf die Schlange sah, blieb am Leben. Ich habe mir versucht, es vorzustellen, so ganz praktisch. Du bist da, um dich herum sind die Schlangen und die zischen da. Also ich mag keine Schlangen, manche haben die ja sogar im Wohnzimmer. Finde es furchtbar. Und unterschiedliche Geschmäcker wahrscheinlich, aber ich mag keine Schlangen, habe auch noch nicht viele gesehen. Aber ich stelle mir so vor, das sind die Schlangen und ich würde so für mich denken, die einzige Chance, um irgendwie vielleicht zu überleben, ist, wenn ich aufpasse, mich konzentriere und mit dem Schrecken, den ich habe, versuche, so viel wie möglich durchzuschlagen. Aber auf keinen Fall wegzugucken von der Gefahr, wo ganz anders hin. Gott ist manchmal sehr irrational und scheinbar für uns auch sehr unlogisch in manchen Dingen, wenn er sagt: Hey, vergesst jetzt mal all diese lebensbedrohlichen Schlangen und schaut auf diese Schlange, so wie Mose das euch gesagt hat. Ist nicht logisch, oder? Also ich sage, hey Leute, krempelt die Ärmel und guckt, dass er die Viecher erledigt. Und guckt, saugt den anderen das Gift raus, die schon gebissen sind. Die hatten ja ein bisschen Ahnung, wie man mit sowas umgeht. Die haben ja dann gelebt. Aber ich finde, es ist unlogisch, dass sie eigentlich ihren Überlebenskampf aufgeben sollen und aufs Kreuz sehen. Auf das Vertrauen, was Gott dem Mose gesagt hat. Da ist die Rettung, da liegt die Heilung da drin. Ich glaube, das ist eine schwere Entscheidung, zu sagen, ich verzichte auf alles, was unter meiner Kontrolle ist, was ich in der Hand habe, und tue und vertraue auf das, was Gott sagt. Gott hätte ja diese Schlangenplage durch einen bloßen Befehl beenden können, aber er schaltet ein Mittel ein, ein Zeichen, er setzt ein Zeichen und knüpft diese Rettung an eine Bedingung, auf dieses Wort zu vertrauen, das Gott Mose gegeben hat. Es war nicht das Material, dass die Schlange aus Bronze war oder dass der Pfahl da gestaltet war, das war überhaupt das kunstvoll war und nicht ging ja wahrscheinlich in der kurzen Zeit, sondern auf dieses Wort zu vertrauen. Also nicht das Mittel rettet, nicht der Pfahl und nicht die Schlange, die da hing, sondern das Wort Gottes, das damit verbunden war und die Kraft und der Rettung, die davon ausging. Da sind wir auch schon ein bisschen bei unserem Kruzifix und bei der Stellung zu Kreuz und Kruzifix. Also, nun sind wir schon richtig direkt bei Jesus. Und so sagt Jesus zu diesem ernsthaft suchenden Pharisäermann aus Israel, genauso wie Mose das gemacht hat, so muss der Menschensohn, Jesus redet hier von sich, erhöht werden. Muss erhöht werden, erhöht werden, das heißt muss. Das ist der Plan Gottes. So will es Gott, so muss es sein. Also nicht könnte oder wäre möglich, sondern muss. Das wird kommen. Das ist ein prophetisches Wort. Damals, wir haben schon erlebt, wir können zurückschreiben, prophetisches Wort von Jesus hier. Er muss erhöht werden. Bedeutet zweierlei, kann man nachlesen. Ich erzähle euch jetzt die Stellen nicht. Bedeutet zum einen, er muss ans Kreuz geschlagen werden. Er muss da hoch, das muss aufgerichtet werden, da auf Golgatha, was viele sehen. Da hängt er oben am Kreuz, das ist das eine. Und das andere von erhöht werden bedeutet, er muss erhöht werden, er wird zurückgehen zur Herrlichkeit beim Vater. Also erhöht über alle Namen. Also nicht nur das sichtbare Kreuz, sondern das, was dahinter steht, erhöht werden. Er wird bei Gott sein, Rückkehr zur Herrlichkeit des beim Vater. Wozu? Vers 15. Damit alle, die sich im Glauben ihm zuwenden, ewiges Leben bekommen. Ich finde es so total toll und hilfreich, dass wir diese Geschichte jetzt aus dem Alten Testament haben, um verstehen zu können, was Jesus da sagt. Wer sich ihm im Glauben zuwendet, der bekommt ewiges Leben. Also wie diese Schlange in der Wüste verbunden mit dem Wort Gottes, dem Rettungswort, die die Leben gerettet hat, so rettet jetzt Jesus Leben. Der gekreuzigte Christus vermittelt Leben. Und er überbietet 4. Mose 21, wo diese Geschichte steht, bei Weitem. Denn die Leute damals, die gerettet wurden, die starben wieder irgendwann. Und Jesus sagt, ich gebe ewiges Leben. Leben, das hier beginnt, göttliches Leben, durch neue Geburt, durch Geburt von oben, göttliches Leben, das nie zu Ende gehen wird, auch wenn das Leben hier zu Ende gehen wird, wenn unser Körper sterben wird. Wir werden bei Gott weiterleben durch Jesus. Ewiges Leben. Eine andere Qualität, eine völlig andere Dauer. Völlig, völlig anders, weitaus mehr, als was damals in der Wüste passiert ist. Ich gebe euch ewiges Leben, die vom Gottesgeist, mit dem jetzt auch Nikodemus noch mal was vorausgibt, gewirkte Neugeburt von oben her. Wer kann das Reich Gottes sehen? Nur der, der von oben her geboren ist, der neu geboren ist. Und das wird für immer und ewig sein. Das ist das, was Gott hier sagt durch Jesus. Und was ist die Bedingung? Wie kannst du ewiges Leben bekommen? Wie kannst du in den Himmel kommen? Anders gesagt, wie kannst du wissen, dass du einmal für immer bei Gott sein wirst? Du gehst daheim in deinen Schrank und guckst mal, was du für Urkunden hast. Vielleicht Konfirmation, Firmung, Kommunion, Taufe, Christusforum, Taufe, Christusforum, Mitgliedschaft oder was auch immer. Oder andere kriegen Mitgliedschaft, egal was. Und du merkst, es ist völlig irrelevant. Es ist überhaupt gar nicht wichtig, was du da alles angesammelt hast. Und es ist nur eine Frage, ist wichtig: Wie stehe ich zu diesem Christus? Das ist das Allereinzige. Da wird das Leben plötzlich völlig einfach. Gott kann so einfach sein, weil Christus einfach alles ist. Er genügt. Er ist das Heilmittel und ihn anzunehmen bedeutet ewiges Leben. Jesus ist gekommen, die Werke des Teufels zu zerstören. Sünde, Tod, alles was dazugehört. So wie unter Mose das Gift der Schlange unwirksam gemacht wurde. So wird durch Jesus, können wir durch Jesus diesen endgültigen Sieg feiern über Tod und Teufel. Ewiges Leben für immer bei Gott sein. Und die gute Nachricht ist die, Jesus hat alles getan. Das ist die gute Nachricht. Und ich merke bei mir, bei uns, und ich höre das auch immer wieder raus, wie wir immer denken, da muss doch noch so ein gewisser Anteil dabei sein, was ich tun muss. Ja klar, der Anfang ist der, das anzunehmen, dieses Geschenk von Jesus. Das ist schon die Bedingung. Aber von der Qualität dieses Heilmittels, da kann man nichts dazu tun. Da kannst du noch einige Akten wälzen, denn du findest irgendwas, das nützt nichts. Wie gesagt, interessiert mich alles nicht. Ich bin kein Aktenleser. Ich bin ein Herzensleser. Ich schaue in dein Herz und sehe meine Verbindung zu dir und dann ist alles gut. Und dann kannst du ganz gelassen sein und dich freuen, dass du in Christus ewiges Leben hast. Ich habe diese Predigt selber geschrieben, Neuanfang im Tal des Todes. Wir sind von Natur aus unterwegs im Tal des Todes, jeder von uns. Und sind darauf angewiesen, dass wir Jesus begegnen, um durch ihn neu von oben geboren zu werden, wie Jesus es in Nikodemus sagt. Er hat ein unglaubliches Wissen gehabt von der Bibel, hat ihm aber letztlich hat ihm nichts genützt, ohne Jesus. Also Neuanfang im Tal des Todes. Allein der Glaube, dieses Annehmen, dieses Vertrauen rettet. Ohne Werke, ohne Bewährung, ohne Zauber, ohne Magie. Es geht nichts aus von diesem Kruzifix an sich, vom Material her, sondern es ist Christus, der da wirkt. Und wenn wir seine Kraft erleben, dann bezeugt sein Geist in uns, dass wir Gottes Kinder sind. Da kommt die Gewissheit her. Nicht daher, dass wir gucken, wo unsere Leistung, wie weit wir sind, ob wir bei der Zahlungsskala von 0 auf 1 schon bei 9,5 sind. Interessiert Jesus gar nicht. Und ihn interessiert einfach unsere Beziehung zu ihm. Persönliche Voraussetzungen wurden nicht abgefragt in der Wüste. Da ist Mose nicht rumgegangen und hat gesagt, ich habe jetzt 10 Leute, die haben den Fragebogen und die schicke ich jetzt rum. Und die fragen jetzt mal durch, wer würdig ist, auf dieses Kreuz sehen zu dürfen und heilen zu erlangen. Das ist so ein Quatsch, aber so machen wir das oft. Und vielleicht verkaufen wir das manchen Leuten auch so. Und machen Jesus so klein, machen uns so wichtig, was wir tun. Keine Fragebögen, sondern einfach Jesus, die Frage ist, hast du mich lieb? Willst du, dass ich dir das schenke, was ich am Kreuz für dich erworben habe? Keine Voraussetzungen werden abgefragt. Auch hier im Christusforum wird keine Voraussetzung abgefragt. Sondern nur das eine gilt, gehöre ich zu Jesus oder nicht. Auf das reduziert sich dann alles. Unterschied im Alter, in der Bildung, vom Geldbeutel, vom Ansehen oder von der Konfession oder was auch immer, spielt absolut keine Rolle, sondern es kommt auf Jesus an. Es reicht vollkommen und das ist, glaube ich, die ganz große Herausforderung für die damals gewesene Wüste, kann man uns das vorstellen. Es reicht im Bewusstsein unserer eigenen Hilflosigkeit auf Jesus zu schauen. Zu sagen, alles was ich bin und was ich tue, dient meiner Rettung nicht. Bringt mir kein ewiges Leben, bringt mir keine neue Geburt, macht mich nicht zur neuen Kreatur von oben her. Damals war die erhöhte Schlange weit sichtbar. Heute haben wir als Bild des Kreuzes, um uns an den erhöhten Christus, der jetzt zur rechten Gottes sitzt, zu erinnern und für uns eintritt durch seinen Heiligen Geist. Aber es ist eine schwere Entscheidung auch für uns. Bin ich bereit, wirklich von diesen, von meinen Möglichkeiten vielleicht noch irgendwie ewiges Leben zu schaffen, abzusehen und zu sagen, nur er? Oder bin ich immer noch dabei, diese Schlangen, die ja auch da sind, es reicht nicht, du musst mehr tun, du musst mehr mitarbeiten, du musst mehr bezahlen, du musst netter sein zu den Leuten und was weiß ich alles. Schaffen wir das da einfach wegzuschauen für den Moment und zu sagen, meine Rettung ist allein von Christus, allein durch ihn und nicht durch mich. Und dann merkst du, dass wir plötzlich alle auf einem Level. Ja, da ist keiner, sagt, ja, ich bin schon ein bisschen weiter, ne? Sondern der Verlorene ist einfach verloren. Gibt es eine Steigung von verloren, 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 nur am verlorensten. Also verloren ist verloren und gerettet ist gerettet von Jesus. Und da sind wir alle auf der gleichen Stufe. Ich habe nur mal ein Bild. Es kann sein, dass manche von uns doch noch hier auf so einem Fragezeichen sitzen. Wie kann ich neues Leben, wie kann ich ewiges Leben bekommen, wie komme ich in den Himmel? Wie kann ich gewiss sein, dass es reicht am Ende meines Lebens? Wie kann ich gewiss sein? Wenn du der bist, der auf dem Fragezeichen sitzt, dann nimm dieses Fernglas, vielleicht dieses Gottesdienst und schau auf Jesus, schau aufs Kreuz, schau auf diesen erhöhten Christus. Vielleicht braucht man Fernglas mal zwischendurch, das wird er sehen. Schau auf den, der alles für uns gegeben hat. Und nicht das Mittel als solches ist die Rettung, sondern der dahinter steckt. Und jetzt lese ich euch noch eine Stelle vor aus dem Alten Testament, aus dem Königebuch. Da wird beschrieben, was geschieht, wenn man vergisst, dass ein Zeichen nicht etwas Magisches, es nicht zum Götzen werden darf. Denn genau diese Schlange, diese brosene Schlange, die haben die offensichtlich Jahrzehnte, Jahrhunderte lang rumgeschleppt, dank von Israel. Und irgendwann hat ein König gesagt, das ist Schluss, jetzt werden wir das Ding vernichten. Ich lese euch die Stelle vor. Da ging es um den König Hosea in Israel. Er war König und dann wurde Hiskia, der Sohn von Amas, König von Juda, danach von Juda, dann war in Israel, war 25 Jahre alt, als er König wurde, regierte 29 Jahre in Jerusalem, das ist so die Vorgeschichte, und dann die Mutter wird noch erwähnt. Er tat, was dem Herrn gefällt, genau wie David. Er ließ die Opferstätten rings im Land zerstören, die geweihten Steinmalen in Stücke schlagen, das Götzenbild der Aschera, das auch so ein Götzenbild, umstürzen. Und jetzt kommt's. Er zerschlug auch die brosene Schlange, die Mose gemacht hatte. Bis in die Tage Hiskias hatten die Israeliten Weihrauch vor ihr verbrannt und sie nannten die Jehushan, also das ist ein spezieller Name. Also die haben dieser Schlange geopfert. Die haben vor dieser Schlange angebetet, nicht vor dem, der dahinter steckte. Und da wurde dieses Zeichen der Rettung losgelöst von Gott zum Götzenbild. Deshalb meine Frage im Anfang auch. Kruzifix, Kreuz, Götzenbild oder Zeichen des Glaubens? Und der Unterschied ist unsere Beziehung zu Jesus. Also, so ein gut gemeintes Kruzifix kann zum Talisman werden. Hängst du mir um den Hals? Vielleicht hilft es. Kannst du mir auch um den Hals hängen und sagen, dann erinnere ich mich immer wieder, Christus, Jesus ist da und das ist gut. Das ist gut. Dann ist es richtig. Wir haben vorher gesungen, im Todestal fürchte ich mich nicht. Und ich habe das Thema Neuanfang im Tal des Todes. Und der einzige Grund, sich nicht fürchten zu müssen im Tal des Todes, ist der Blick auf Jesus und nicht auf unsere Kräfte, unsere Möglichkeiten, unsere Verdienste. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Es gibt nur die Bedingung, die Hinwendung zu ihm. Aber ist das nicht was total Schönes? Ist das nicht Evangelium? Vieles, vieles, was so im Kleingedruckten bei uns so nach und nach sich ansammelt, zu sagen, vergiss es, die ganzen Fußnoten. Ich schaue auf Christus. Er ist meine Rettung erreicht. Das finde ich so genial. Und deshalb, Daniel, ihr könnt euch schon auf den Weg zu mir machen. Deshalb, Vers 16, Johannes 3,16, die Menschen hat Gott so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab. Nun werden alle, die sich auf den Sohn Gottes verlassen, nicht zugrunde gehen, sondern ewig leben. Gott sandte den Sohn nicht in die Welt, um die Menschen zu verurteilen, sondern um sie zu retten. Wer sich an den Sohn Gottes hält, wird nicht verurteilt. Wer sich aber nicht an ihn hält, ist schon verurteilt, weil er Gottes einzigen Sohn nicht angenommen hat. Es geht